Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
In unserer Sendereihe Durch die Bibel geht es weiter im Buch der Offenbarung. Diesmal die Botschaft an die Gemeinde in Smyrna aus Kapitel 2, Verse 8 bis 11. Schön, dass Sie zuhören. Herzlich willkommen. Jesus, der auferstandene Sohn Gottes, offenbart sich seinem Nachfolger Johannes. Im Gegensatz zu seinem Auftreten als Mensch in Galiläa und Israel, erblickt Johannes nun seinen Freund und Herrn in dessen überwältigenden himmlischen Macht. Sieben Botschaften hat Jesus für sieben Gemeinden in der römischen Provinz Asien im Westen der heutigen Türkei. Die sieben erwähnten Gemeinden liegen alle auf einer damals bekannten Poststraße. Und Jesus spricht sie auch genau in dieser Reihenfolge an. Ausgehend von der Gemeinde in Ephesus wendet sich Jesus als nächstes an die Gemeinde in Smyrna. Die Botschaft an diese Gemeinde beginnt im Buch der Offenbarung in Kapitel 2 mit Vers 8. Da spricht Jesus: Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe: Das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Für Jesus ist die Gemeinde in Smyrna gewissermaßen wie ein Bote für ihn, wie ein Bote für Jesus Christus und seine gute Nachricht. Smyrna, der Name dieser Stadt, bedeutet Myrrhe. Das ist ein äußerst kostbares Harz, das, ähnlich wie Weihrauch, zur Herstellung von wertvollen Düften verwendet wurde. Smyrna, also Myrrhe, war ein absolut passender Name für diesen Ort, denn Smyrna war eine wohlhabende Hafenstadt und damit Umschlagplatz für einen weitreichenden Handel. In seiner wirtschaftlichen Bedeutung rangierte sie kaum hinter Ephesus. Doch bekannt war Smyrna vor allem für ihre Schönheit. Sie zählte wohl zu den schönsten Städten der Antike. Wie in jeder Botschaft an die sieben Gemeinden stellt Jesus sich auch hier vor. Der Gemeinde in Smyrna sagt er in Vers 8, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Ganz ähnlich hatte Jesus in Kapitel 1 zu Johannes gesprochen, als er ihm die Hand auflegte und ihn wieder aufrichtete. Denn Johannes war vor Jesus zu Boden gefallen. Die Worte, mit denen sich Jesus den Gemeinden vorstellt, beziehen sich immer auch auf deren Situation. Das ist hier nicht anders. Der Erste und der Letzte, heißt es in Vers 8. Das ist in der Offenbarung niemand anderes als Gott selbst. Denn vor Gott ist niemand gewesen und nach ihm wird niemand mehr sein. Hier bezieht das Jesus nun auf sich selbst. Damit bekräftigt er natürlich den Anspruch, selbst Gott zu sein. Nicht über dem Vater, aber wie der Vater. Und dann fährt Jesus fort, der tot war und lebendig geworden ist. Damit verweist Jesus auf sein Sterben am Karfreitag und auf seine Auferstehung am Ostersonntag. Jesus, Gott der Sohn, hat tatsächlich den Tod erlitten. Er war wirklich und wahrhaftig tot. Doch der Tod konnte ihn nicht festhalten. Nein, Jesus Christus hat den Tod überwunden. Weit überwunden. Er hat ihn besiegt, und das ein für allemal. Als der Erste von allen hat Jesus über den Tod triumphiert. Er war tot, aber er ist schon auferstanden von den Toten. Er hat das ewige Leben in Empfang genommen. Und so, wie Jesus der Erste war, werden ihm alle folgen und auferstehen zum ewigen Leben. Alle, die an ihn glauben. Der Zeltmacher und Theologe Paulus formuliert das so. Die Auferstehung geht in einer bestimmten Reihenfolge vor sich. Als Erster ist Christus auferstanden. Wenn er kommt, werden alle auferstehen, die zu ihm gehören. Und diese Botschaft ist für die Gemeinde in Smyrna von allergrößter Wichtigkeit. Warum das so ist, erfahren wir in den Versen 9 und 10. Da heißt es: Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich, und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern sind die Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet, und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Soweit die Verse 9 und 10. Ich kenne deine Werke. So beginnt Jesus normalerweise diesen Abschnitt in seinen Schreiben an die 7 Gemeinden. Dabei meint er mit Werken aber nicht nur einzelne Taten, sondern auch all das, was der Glaube an Jesus in einem Leben an Gutem hervorbringt, wie zum Beispiel Liebe, Geduld, treu zu Jesus stehen und an seinem Wort festhalten. Frucht des Glaubens bzw. des Heiligen Geistes, so nennt das Paulus, einer der ersten Theologen unter den Jesus-Nachfolgern. Doch selbst wenn Jesus feststellt, dass bei einzelnen Gemeinden das Gegenteil dessen eingetreten ist, selbst dann kann er von Werken sprechen, dann aber eben in einem negativen Sinn. Doch hier beginnt Jesus ausnahmsweise ganz anders und spricht überhaupt nicht von Werken oder von der Frucht des Glaubens. Hier heißt es in Vers 9, ich kenne deine Bedrängnis. Nachdem Jesus auch die Gemeinde in Smyrna wie ein Richter eingehend geprüft hat, gibt es nichts, was er an ihr rügen müsste. Aber Jesus spricht zu der Gemeinde auch nicht von Taten, die er nun lobend hervorhebt. Ja, es drängt sich dem aufmerksamen Leser und Hörer fast der Eindruck auf, die Gemeinde ist einfach nur noch da und muss das Unrecht anderer über sich ergehen lassen. Sie kann gar nichts mehr tun, denn ihre Gegner haben längst die Initiative übernommen. Sie verfolgen und lästern die Gemeinde und sie tun ihr Gewalt an. Die Christen erleben das, wovon auch der Gemeindegründer Paulus schrieb. Man geht wirklich mit uns um, wie es schon in der Heiligen Schrift beschrieben wird. Weil wir zu dir, Herr, gehören, werden wir überall verfolgt und getötet. Wie Schafe werden wir geschlachtet. Was sagt Jesus zu dieser furchtbaren Situation? Ich weiß, sagt er. So beginnt der Vers 9. Die Worte »Ich kenne«, mit denen der Vers in der Luther-Übersetzung beginnt, bedeuten ebenso »Ich weiß« oder »Ich verstehe«. Jesus kennt also die grausame Lage der Christen in Smyrna und er versteht seine Leute dort gut. Denn er weiß aus eigener Erfahrung, es gibt solche Zeiten – Zeiten, in denen Gottes Leute nichts bewirken können. Zeiten, in denen Gott den Feinden freie Hand lässt und Gottes Gefolgsleute darunter leiden müssen. Wie sagte Jesus zu denen, die ihn in der Nacht vor seiner Kreuzigung festnahmen? Jetzt ist eure Stunde da, jetzt hat die Finsternis Macht. Doch dabei war ihm völlig klar, die Finsternis konnte nur deshalb Hand an ihn legen, weil Gott sie gewähren ließ. Jedoch nur für eine gewisse Zeit. So sagte es Jesus auch dem Stellvertreter des römischen Weltreiches in Jerusalem. Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Als Jesus dann Stunden später den qualvollen Foltertod am Kreuz starb, schien es, als könne er nun überhaupt nichts mehr vollbringen. Seine gequälte Lunge ließ keine Predigt mehr zu. Keine Predigt über Gott und Gottes Liebe und Gottes Reich. Festgenagelt am Kreuz konnte er niemandem mehr die Hände auflegen, um ihn zu heilen. Und doch, als Jesus beinahe ohnmächtig am Kreuz hängt, bringt er das fertig, was noch nie jemandem gelungen war und was nur ihm gelingen konnte. Er versöhnt die Welt mit Gott. Und so ermöglicht Jesus jedem Menschen die Rückkehr zu dem einen, der ihn liebt. Das ist die Rückkehr zu dem einen lebendigen Gott. Kein Ereignis der Menschheitsgeschichte hat die Welt so entscheidend verändert wie dieser Tod des Zimmermanns aus Nazareth mit dem Namen Jesus, der gleichzeitig Gottes Sohn ist. Als alle Welt meinte, nun ist all seine Tatkraft erloschen, ausgerechnet da vollendet er die großartigste Tat, die je ein Mensch zu Wege gebracht hat. Und Jesus weiß ganz genau, was er mit seinem unsäglichen Leid am Kreuz bewirkt. Ewiges Leben für alle, die an ihn glauben. Und deshalb macht Jesus das noch von seinem Kreuz einer staunenden Welt bekannt, indem er sagt, es ist vollbracht. Mit diesem Jesus, der selber furchtbar gelitten und doch mit seinem Leid so unbeschreiblich viel erreicht hat, mit ihm ist die gepeinigte Gemeinde in Smyrna nun ganz eng verbunden. Das unterstreichen auch die Worte, die Jesus in Vers 9 wählt, um das Ausmaß ihres Leids zu beschreiben. Da spricht Jesus zuerst von deiner Bedrängnis. Die früher übliche Übersetzung mit Trübsal führte doch recht leicht in eine falsche Richtung. Denn es geht Jesus hier nicht um eine innere Stimmung wie Trübsinn oder Trübsalblasen. Vielmehr ist hier von Verfolgung die Rede, von Gefängnis, Folter und Prügel, von Hunger, Mordanschlägen und Todesangst, von Verrat und Kälte. So schildert es Paulus, der leidenschaftliche Jesus-Anhänger, aus seinem eigenen Leben. Und auch Johannes, der das Buch der Offenbarung im Auftrag von Jesus niederschreibt, auch er sprach gleich zu Beginn des Buches davon, dass er ein Mitteilhaber an der Bedrängnis ist. Also nicht nur Jesus kennt das Leid durch Verfolgung aus seiner eigenen Erfahrung. Auch Johannes ist ein Leidensgenosse seiner Mitchristen in Smyrna. Er sitzt selbst in Haft, als er diese Zeilen an sie verfasst. Ob das nicht schon eine Ermutigung für die Jesusleute in Smyrna sein kann? Jesus kennt ihre Lage. Und Johannes auch, der alte Apostel, der wohl letzte Augenzeuge Jesu. Sie sind wirklich in der Lage zu verstehen, was Verfolgung bedeutet. Ich erwähnte ja schon, dass es im Buch der Offenbarung um wirkliche Seelsorge geht. Hier, an der Situation der Gemeinde in Smyrna, wird das ganz offensichtlich. Und Jesus ist auch deshalb so vertrauenswürdig als Seelsorger, weil er das alles selbst auch durchgemacht hat, was den Christen in Smyrna nun widerfährt. Wenn wir heute Menschen wirklich helfen wollen, ist es entscheidend, dass wir Männer und Frauen als Seelsorger haben, die selbst vom Leben und auch vom Leid nicht verschont geblieben sind. Ein Seelsorger, der beispielsweise selbst eine Krebserkrankung durchlitten hat, kann sich manchmal viel besser in die Lage eines Krebskranken einfühlen, als jemand, dem diese Erfahrung erspart geblieben ist. Die Bedrängnisse der Gemeinde in Smyrna bringt Jesus also offensichtlich in Verbindung mit seinen eigenen erlittenen Bedrängnissen. Ihre Armut, von der Jesus ebenfalls in Vers 9 spricht, lässt die Bibelbewanderten unter uns vermutlich unwillkürlich an die Armut Jesu denken. Von der heißt es, er war reich und wurde doch arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Dabei ergänzt Jesus nun in Vers 9 im Blick auf die Armut der Gemeinde in Smyrna, aber du bist reich. In der Bibel wird immer wieder erwähnt, Menschen können trotz äußerer Armut reiche Leute sein, nämlich reich, was ihren Glauben an Gott und ihre Beziehung zu ihm angeht. Und umgekehrt, wer reich ist an irdischem Besitz, kann doch bei Gott bettelarm sein. Deshalb liegt es wohl nahe, bei der Armut der Christen in Smyrna an materielle Armut zu denken. Vielleicht war die Armut der Jesus-Nachfolger dort sogar eine Auswirkung der Verfolgung. Armut ist ein bitteres Schicksal, als Bettler auf das Wohlwollen anderer angewiesen zu sein, täglich in der Ungewissheit, ob es gelingt, diesen Tag überhaupt zu überleben. Ständig weggescheucht zu werden von den Mitmenschen, die den Armen und sein Los abstoßend finden. Im damaligen Judentum gab es Gruppierungen, die Arme für wertlosen Ballast der Gesellschaft hielten. Für solche Juden standen sie unter dem Fluch Gottes. Und genau diese Sichtweise führt zum Dritten, was Jesus in Vers 9 anspricht, und die Lästerung. Jesus kennt die Bedrängnis der Gemeinde in Smyrna, ihre Armut, und er kennt auch die Lästerung, mit der sie verunglimpft werden. Er kennt all das aus eigener Erfahrung. Auch er wurde verhöhnt, verspottet und bloßgestellt und entwürdigt. Und die Lästerungen gegen ihn fanden ihren traurigen Höhepunkt, als er zusammengeschlagen und blutend am Kreuz hing. Manche spotteten, »Na, da hat er sich wohl verschätzt, unser kleiner Messias. Wenn er wirklich der Retter der Welt ist, dann soll er sich doch jetzt selbst helfen.« Aber sie irrten sich und ahnten nicht, wie sehr. In der Offenbarung geht es im Zusammenhang mit dem Begriff Lästerung vor allem um eines. Die Herrschaft von Jesus, dem gekreuzigten Lamm Gottes, wird von vielen Leuten ganz bewusst und voller Spott abgewiesen. Lästerung ist im Buch der Offenbarung also gegen Jesus, gegen den Christus gerichtet. Und somit ist Lästerung hier ein geradezu antichristlicher Begriff. Und derjenige, der die Herrschaft des gekreuzigten Jesus so vehement ablehnt, sie verlästert, das ist der Satan selbst, er und alle, die er für seine Zwecke missbraucht. Das ist so seit der Gefangennahme Jesu in der Nacht vor seiner Hinrichtung am Kreuz. Jesus nennt nun in Vers 9 die Urheber der Lästerungen gegen die Gemeinde in Smyrna. Es sind diejenigen, die sagen, sie seien Juden. In der römischen Provinz Asien, in der alle 7 Gemeinden liegen, an die sich Jesus mit dem Buch der Offenbarung wendet, in dieser Provinz gab es gegen Ende des 1. Jahrhunderts alteingesessene jüdische Gruppierungen mit entsprechend großem Einfluss. Als nun in jener aufstrebenden Region immer mehr christliche Gemeinden entstanden, reagierten diese jüdischen Gruppen äußerst feindselig. Von jener Feindseligkeit hören wir auch immer wieder in dem Bericht über die Ausbreitung des Glaubens an Jesus in der Apostelgeschichte des griechischen Arztes Lukas. Von Anfang an schlugen den ersten Christen, die wohl überwiegend selbst Juden waren, diese Feindschaft entgegen. Es waren auch Männer jener jüdischen Gruppierungen aus der römischen Provinz Asien, die dafür sorgten, dass Paulus von den Römern verhaftet wurde. Paulus war früher ein streng gläubiger Jude gewesen. Jetzt war er immer noch Jude, aber ebenso überzeugter Jesus-Nachfolger. Das aber verstanden viele Juden nicht. Manche schon, und die kamen selbst zu der Überzeugung, Jesus ist der Messias Gottes, auf den das jüdische Volk und die ganze Welt nun schon so lange gewartet hatten. Doch wie schon Jesus selbst, so erging es nun auch seinen Boten. Nicht alle Juden glaubten, dass Jesus der von Gott gesandte Retter der Welt ist, der für die Nationen der ganzen Welt ein Licht sein sollte. Doch die es glaubten, Juden und Nichtjuden, die erfuhren, Jesus ist wirklich der versprochene Retter. Er rettet mich aus meiner Trennung von Gott, aus meiner Gottesferne. Paulus, Christ und Theologe, aber eben auch Jude, äußerte sich schriftlich zu der Frage, wer ist denn nun wirklich ein Jude? Vielleicht können wir daran ablesen, wie erbittert der Kampf von Seiten führender jüdischer Gruppierungen gegen die christlichen Gemeinden geführt wurde. Paulus hat eine klare Antwort auf diese Frage. Er schreibt, die jüdische Abstammung und die Beschneidung sind nur äußerlich und lassen noch niemanden wirklich zum Juden werden. Jude ist man im tiefsten Inneren, wenn die Beschneidung mehr bedeutet als die Erfüllung toter Buchstaben. Was wirklich zählt, ist die Beschneidung, die vom Heiligen Geist kommt und einen Menschen völlig verändert. In den Augen der Menschen mag das nicht viel bedeuten, wohl aber bei Gott. Wer hier genau liest, wird auch feststellen, es geht bei dieser Frage nach der wirklichen Judenschaft überhaupt nicht um eine Volkszugehörigkeit, sondern einzig darum, wer von Gott angenommen ist. Daher sind alle Aussagen des Neuen Testaments zu Juden und Nichtjuden nur auf diesem Hintergrund zu sehen und haben überhaupt nichts mit einem unseligen Antisemitismus zu tun. Wer antisemitische Hetze aus der Bibel ableiten will, hat ihre Aussagen überhaupt nicht verstanden und zeigt damit, nach meiner Überzeugung, nur seine fachliche Unkenntnis. Dass weder Jesus noch seine berufenen Boten im Neuen Testament das Volk Israel bzw. die Juden verteufeln, zeigt sich überdeutlich. So bekennt Jesus ganz deutlich, das Heil kommt von den Juden. Und Paulus, zugleich Jude und Christ, fügt hinzu, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Auf keinen Fall, denn auch ich bin ein Israelit aus der Nachkommenschaft Abrahams vom Stamm Benjamin. Letztlich geht es bei der Feindschaft einiger jüdischer Kreise gegen die christlichen Gemeinden auch um die Frage, ob Jesus der Messias ist, der Retter der Welt. Die feindseligen Juden sehen in der christlichen Gemeinde eine jüdische Splittergruppe, die unbesehen Nichtjuden bei sich aufnahm und Gottes heilige Gebote mit Füßen tritt. Und deshalb argumentiert Paulus, ein wirklicher Jude ist der, der zum Glauben an den Messias Jesus gekommen ist und der den Heiligen Geist empfangen hat. Und das waren in jenen Anfangsjahren der christlichen Gemeinden Juden und Nichtjuden gleichermaßen. Gottes Heil kam in Jesus zuerst zu den Juden und breitete sich dann aus über die ganze Welt. An Jesus allein also entscheidet sich die Frage, wer gehört wirklich zu Gott? Die Antwort lautet, alle, die an ihn glauben. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Und so gehören nach wie vor Juden und Nichtjuden zu der christlichen Gemeinde, die ganz und gar auf jüdischem Fundament steht. Denn es ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, mit dem Jesus alle versöhnt, die an ihn glauben. Wer aber den Heilsbringer des Gottes Israels verlästert, also nicht anerkennt, dass Jesus der Messias ist, der Retter, der Heilsbringer der Welt und der Sohn Gottes, wer das leugnet und ablehnt, der macht sich damit letztlich zum Handlanger Satans. Und wer die Gemeinde Jesu lästert, der erhebt sich damit gegen ihren Herrn. Deshalb das sehr hart wirkende Urteil Jesu über die feindlich gesonnenen Juden in Smyrna in Vers 9. Sie sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern sie sind die Synagoge des Satans. Im Johannesevangelium kommt Jesus zum gleichen Schluss. Weil einige von den Juden Jesus und seine Leute töten wollen, spricht Jesus zu ihnen, ihr folgt nicht mehr Abraham, sondern dem Teufel. Hassen und töten, das sind die ureigenen Gelüste des Satans. Dazu kommt das Lügen und Verführen, das Jesus in der Botschaft an die Gemeinde in Ephesus angesprochen hat. Dazu haben sich einflussreiche Juden in Smyrna hinreißen lassen. Und Jesus reagiert darauf drastisch, indem er sagt, sie sind die Synagoge des Satans. Mit Gott hat das nichts mehr zu tun. Und sie merken es vielleicht nicht einmal. Wie schon gesagt, in seiner Botschaft an die Christen in Smyrna finden wir nichts, was Jesus an dieser Gemeinde auszusetzen hätte. Ihre Armut, ihre Not und die Verfolgungen, die sie erleiden, all das ist so heftig. Und doch halten sie an ihrem Glauben an Jesus fest. Da gibt es nichts zu kritisieren, auch nicht für den uneingeschränkten Richter, als der sich Jesus, dem Johannes, in Kapitel 1 präsentiert hat. Doch Mut will er ihnen machen. Jesus ist ihr Herr, ihr Hirte und ihr Retter. So spricht er in Vers 10, fürchte dich nicht. Worte, die wir immer wieder in der Bibel finden. Auch Johannes, der Schreiber der Offenbarung, wurde damit von Jesus aufgerichtet. Und so fährt Jesus in Vers 10 fort. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Das Leiden durch die Feinde ist noch nicht vorbei. Jesus verheißt den Christen in Smyrna noch kein Ende der Verfolgung. Doch er weiß, was es bedeutet, gehasst, inhaftiert, gefoltert und getötet zu werden. Er weiß das gut, und er ist ihnen auf diesem Weg vorangegangen. Und er weiß, zu keinem Zeitpunkt war er von Gott verworfen. Doch das sah von außen niemand, als Jesus am Kreuz hing. Niemand sah, dass er am Kreuz in jeder Sekunde von seinem Vater im Himmel geliebt war. Und dennoch war es so. Und so wird es seinen geliebten Leuten in Smyrna auch ergehen. Was auch noch kommen mag, sie sind immer geliebt. Immer. Wenn sie ins Gefängnis geworfen werden, wovon Jesus in Vers 10 spricht, wissen sie, dass die beteiligten Menschen, die feindseligen Juden, lediglich Handlanger des Teufels sind. Doch Jesus hat eine gute Nachricht. Die Verfolgungen werden bald ein Ende haben. Es heißt weiter in Vers 10, 10 Tage lang werdet ihr leiden müssen. Im Buch Daniel steht die gleiche Zeitangabe schlichtweg für einen kurzen Zeitraum. Als Jesus von Donnerstagnacht bis Freitagnachmittag in der Hand seiner Feinde war, war er doch zu jedem Zeitpunkt in Gottes Hand. Und auch wenn seine Geliebten leiden, ist Gott treu und sorgt dafür, dass das Leid ein Ende hat und dass sie und auch wir es ertragen können. Nun ruft Jesus seinen Geliebten in Smyrna zu, Vers 10, seid getreu bis an den Tod. Treue bedeutet hier wieder die Treue des Zeugen, so wie in Kapitel 1, Vers 5. Es ist wohl nicht jeder Christ in Smyrna vom Gefängnis bedroht, aber jeder dazu aufgerufen, treu zu Jesus zu stehen und den Glauben an ihn zu bezeugen, was auch kommen mag, und sei es der Tod. Das klingt übertrieben? Nun, das sind Jesu Worte, nicht meine. Vielleicht haben manche von uns einfach noch nicht verstanden, was Christsein bedeutet. Doch wozu dies alles? Jesus sagt es uns am Ende von Vers 10. So will ich dir die Krone des Lebens geben. Wörtlich ist hier vom Siegeskranz die Rede. Die gab es zuhauf in den wohlhabenden Städten in der Provinz Asien. Wer sich bis ans Ende treu zu Jesus bekennt, der erhält als Siegespreis das Leben. Die Gemeinde, die anscheinend auf den Tod zugeht, arm und verfolgt wie sie ist, ausgerechnet diese Gemeinde ist auf dem Weg ins Leben. Denn sie geht hinter ihrem Herrn her, auch durchs Leid. Und Jesus geht an ihrer Seite, gerade im Leid. Und Jesus führt zum Leben, zum echten Leben mit Gott, das nie endet. Diese Marschrichtung vertieft Jesus noch einmal in Vers 11. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tode. Wieder sind hier alle Gemeinden angesprochen, auch wir. Wer überwindet, also siegreich an Jesus und am Glauben an ihn festhält, der wird nach dem ersten Tod auferstehen zum ewigen Leben. Der zweite Tod, von dem Jesus hier spricht, den erleiden diejenigen, die nicht an Jesus glauben. Sie sterben den ersten Tod, erstehen auf zum Gericht, werden verurteilt und danach dem zweiten Tod überantwortet. Das ist die ewige Trennung von Gott. Deshalb Jesu leidenschaftlicher Ruf: Glaubt an mich, haltet fest an diesem Glauben und ihr werdet errettet. Errettet aus der ewigen Gottesferne hinein in die Gemeinschaft mit Gott. Jesus spricht sehr deutlich, und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind eingeladen, an ihn zu glauben. Er wartet auf Sie. Bitte nehmen Sie seine Einladung an. Unsere Sendung aus der Reihe Durch die Bibel geht zu Ende. Schön, dass Sie dabei waren. In der nächsten Folge kommen wir zur Nachricht an die Gemeinde in Pergamon. Wenn Sie mögen, schalten Sie wieder ein. Ich freue mich auf Sie. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen.